Herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Pott. Wir hoffen, dass dich die nächsten Minuten ermutigen und in deinem persönlichen Glauben an Jesus weiterbringen. Viel Spaß.
La 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 und alle la 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 la. Das war cool. Leute, ich freue mich sehr, hier predigen zu dürfen heute und schön, dass du gekommen bist. Herzlich willkommen an alle, die online sind. Schön, dass ihr dabei seid und Münster ist auch heute dabei und wir freuen uns voll, dass ihr zuhört und hoffentlich habt ihr alle ein ganz weites, offenes Herz mitgebracht. Ich habe als erstes mal einen Witz mitgebracht. Ich habe mir selbst die Herausforderung gestellt, jedes Mal einen Witz mitzubringen und der ist, ich hoffe, witzig. Ein Rabbi, also ein jüdischer Rabbi, betete zu Gott: Lieber Gott, mein Sohn ist Christ geworden. Gott: Ja, und meiner auch. Der Rabbi fragt: Und was hast du gemacht? Gott sagt: Ein neues Testament geschrieben. Kurz ankommen, ja? Gut, ne? Okay. Ich finde es wirklich gut. Ja, okay. Nina, ich glaube, du bist nächste Woche dran, ne? Kannst schon mal nachsuchen. Ihr könnt auch gerne info@kircheimpott. Wir sammeln gute Witze, die wir am Anfang der Predigt erzählen können. Okay, aber jetzt beten wir, ja? Danke, Vater. Danke für deine Güte. Ich danke dir, dass du hier bist. Und ich bete jetzt dafür, dass du meine Worte, meine Gedanken salbst und segnest, dass du auf mir ruhst, Heiliger Geist, und dass du zu den Herzen sprichst, so zu uns sprichst, dass du uns nicht unverändert hier rauslaufen lässt, sondern dass du uns offenbarst, was dein Herz wirklich ist. Du bist herzlich willkommen, Heiliger Geist, sprich zu uns. Amen. Okay, wir befinden uns in der Serie Try Jesus und es geht in der Serie darum, dass wir verschiedene Stationen durchlaufen, die Jesus erlebt hat in den 24 Stunden vor seiner Kreuzigung. Und Renke hat angefangen, ein bisschen allgemeiner, hat darüber gesprochen, wie Jesus Enttäuschungen erlebt hat, auch in seinem Dienst und wie Jesus uns freisetzt von Enttäuschung und von Schuld. Und Eva war letzte Woche im Garten Eden mit uns zusammen und hat darüber gesprochen, wie Jesus unsere Halbherzigkeit überwindet und seine eigene Angst im Garten Gethsemane überwunden hat. Und nachdem Jesus im Garten Gethsemane gefangen genommen worden ist, als Judas ihm einen Kuss gegeben hat, kamen die Soldaten und haben ihn gefangen genommen. Die nächste Station, zu der Jesus gehen musste, war vor den Hohepriester. Und darum soll es heute gehen. Und auch an diesem Ort hat Jesus für uns Dinge überwunden. Und ich glaube, nicht nur am Kreuz, sondern in seinem ganzen Leben und gerade in diesen 24 Stunden vor seinem Kreuz hat Jesus Dinge getan, um uns freizusetzen. Und ich möchte euch da gerne mit reinnehmen. Wenn ihr die Bibel habt dabei, das ist immer eine ganz gute Idee, die im Gottesdienst dabei zu haben, müsst ihr nicht, oder nehmt euer Handy oder sonst was, ihr könnt aber gerne Matthäus 26 aufschlagen, das ist so die Hauptbibelstelle, obwohl ich einen ganzen Haufen Bibelstellen heute habe. Ich hoffe, es ist nicht zu viel, sonst, wie auch immer, müsst ihr jetzt durch, ist jetzt so. Also Matthäus 26, da tauchen wir in die Story ein, wie Jesus nach der Gefangennahme in Gethsemane vor den Hohepriester musste, vor Kaiaphas. Matthäus 26, Vers 57. Die, die Jesus festgenommen hatten, führten ihn zum Hohenpriester Kaiaphas, wo bereits die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt waren. Ganz kurz hier Stopp, um zu erklären, wer ist das alles? Was sind diese Leute? Warum musste Jesus vor den Hohepriester und diese Schriftgelehrten und Ältesten? Kaiaphas, tatsächlich historisch belegte Figur, war von 18 nach Christus bis ungefähr 37 nach Christus oberster jüdischer Geistlicher. Denn das war so, die Juden hatten im Grunde so ihre eigene Regierung und der hohe Priester war sozusagen politisch und geistlich der Führer von dem Volk. Und er und der hohe Rat zusammen, der hohe Priester war der Vorsteher vom hohen Rat, die konnten geistliche Entscheidungen treffen. Sie lebten allerdings unter römischer Besatzung. Das bedeutet, sie haben versucht, so ihr Volk zufriedenzustellen und recht zu sprechen auf Grundlage von der Tora und den jüdischen Traditionen, aber mussten auch immer wieder vermitteln zu den Römern. Das heißt, sie waren in so ein bisschen so einer Spannung drin, dass sie immer versucht haben, irgendwie die Römer zufriedenzustellen und das Volk gut zu führen. Und da waren sie das eigentlich auch gewohnt, dass immer mal wieder es Aufstände gab oder irgendein Rabbi irgendwie einer an den Kopf gekriegt haben und die mussten den erstmal zufriedenstellen, dass da kein Aufruhr entstand. Und das war so die Situation von dem Kaiaphas. Er war sozusagen der oberste Chef und er hatte die Aufgabe, wirklich dafür zu sorgen, dass das Volk die Gesetze des Mose einhielt. Also die Gesetze, die wir auch im Alten Testament lesen, dass das Volk darin lebt. Die Schriftgelehrten, also der Hohe Rat, bildeten die Schriftgelehrten und die Ältesten und die kannten sich richtig gut aus. Die kannten jedes i-Tüpfelchen im Alten Testament, wussten genau, was wo steht und was wer einzuhalten hat. Und es hatte sich so im Laufe der Zeit noch alles Mögliche an Traditionen und an Untergesetzen und wie hält man jetzt dieses Gesetz genau ein. Und da war ein riesen Regelkatalog und die haben versucht, das Volk da mit reinzuführen. Sie konnten allerdings nicht politische Entscheidungen treffen, die so weit gingen, dass sie zum Beispiel einen Menschen zum Tod verurteilten. Das ging nicht, sondern da mussten sie immer einen Vorschlag machen, sozusagen dieser Mann ist schuldig und mussten den dann weiterführen an den römischen Statthalter, an Pilatus. Und das ist dann nächste Woche dran, wo Jesus dann vor Pilatus muss. Aber dieser Hohe Rat musste als erstes entscheiden, ist Jesus schuldig oder ist er das nicht? Und Jesus wird vor den Hohen Rat geführt. Und diesem Hohen Rat war Jesus eigentlich schon sehr, sehr lange ein Dorn im Auge. Es war so ein richtiger Unruhestifter, wie sie dachten. Die Schriftgelehrten hatten immer wieder versucht, Jesus und die Jünger dazu zu bringen, die Gesetze so richtig gut einzuhalten. Aber irgendwie klappte das nicht so. Und immer wieder lesen wir davon, dass die Schriftgelehrten so ein bisschen rummeckerten. Ihr haltet die Sabbatvorschriften nicht richtig ein, die Reinheitsvorschriften haltet ihr nicht ein. Und sie haben versucht, die ein bisschen zu erziehen. Aber Jesus hat eben den Spieß ganz oft umgedreht und gesagt so, hey Leute, nicht wir haben es nicht verstanden, sondern ihr habt es nicht verstanden. Und die sind immer wieder so richtig aneinander geraten. Und ich möchte euch eine Stelle aus der Bibel vorlesen, wo man das richtig krass sieht, wie diese Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Schriftgelehrten war. Und das ist in Matthäus 15. Da steht, da kamen einige Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem zu Jesus und sagten, warum missachten deine Jünger die Vorschriften, die uns von den Vorfahren her überliefert sind? Zum Beispiel waschen sie sich vor dem Essen nicht die Hände. Das ist jetzt kein christliches Gebot, dass man sich nicht mehr die Hände wäscht, okay, vor dem Essen. Nur weil Jesus' Jünger das nicht gemacht haben, warum auch immer. Jesus entgegnete ihnen, und ihr, warum verachtet ihr ihr Gottes Gebote euren Vorschriften zuliebe? Gott hat zum Beispiel gesagt, ehre Vater und Mutter. Und wer Vater und Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr dagegen lehrt, man könne zu seinem Vater oder zu seiner Mutter sagen, alles, was dir eigentlich von mir als Unterstützung zusteht, erkläre ich zur Opfergabe und gebe sie an den Tempel anstatt dir. Dann brauche man seinen Eltern nicht mehr zu unterstützen. Damit habt ihr euren eigenen Vorschriften zuliebe das Wort Gottes außer Kraft gesetzt, ihr Heuchler. Was Jesaja prophezeit hat, trifft genau auf euch zu. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Ihr ganzer Gottesdienst ist wertlos, denn ihre Lehren sind nichts als Gebote von Menschen. Dann rief Jesus die Menge zu sich und sagte, hört zu, damit ihr versteht, was ich sage. Nicht das, was der Mensch durch den Mund in sich aufnimmt, macht ihn in Gottes Augen unrein. Unrein machen ihn vielmehr die Worte, die aus seinem Mund herauskommen. Daraufhin kamen die Jünger zu Jesus und sagten, Jesus, du weißt schon, dass die Pharisäer an diesem Wort Anstoß genommen haben. Du bist denen ganz schön auf den Fuß getreten. Er antwortete, jede Pflanze, die nicht mein Vater im Himmel gepflanzt hat, wird ausgerissen. Lasst sie, sie sind blinde Blindenführer. Und wenn ein Blinder einen Blinden führt, fallen beide in die Grube. Jo, also Jesus war nicht so ein lieber, netter, floaty Typ, sondern der war richtig, richtig klar. Und er hat die Schriftgelehrten und Pharisäer konfrontiert. Er nennt sie blinde Blindenführer, Heuchler, an einer anderen Stelle sogar Schlangenbrut. Und er wirft ihnen vor, dass sie Gottes Herz nicht verstanden haben. Und das war so richtig ein Affront, weil sie haben sich ja auf die Kappe geschrieben, dass sie genau diejenigen sind, die alles über Gott wissen. Und den anderen beibringen müssen, wie man Gott gefällt. Aber Jesus sagt, nein, ihr habt nichts verstanden von Gottes Herz. Denn was ihr habt, ist eine Religion. Aber ihr habt keine Beziehung zum lebendigen Gott. Und genau das ist das, worüber ich heute mit euch sprechen möchte. Jesus setzt uns frei von Religiosität. Das ist der Titel meiner Predigt. Try Jesus, frei von Religiosität. Jesus will nicht, dass wir eine Religion haben, sondern Jesus will, dass wir eine lebendige Beziehung mit Gott haben. Und es ist so einfach dann zu sagen, boah, man zeigt mit dem Finger auf die Schriftgelehrten, ihr habt gar nichts verstanden, was ist los mit euch? Aber ich möchte gerne, dass wir jeder für uns den Finger heute auf unser Herz halten und sagen, was ist mit mir? Bin ich Teil von einer Religion? Von so einer Glaubensgemeinschaft? Irgendwie floate ich da so mit? Oder habe ich eine lebendige Beziehung mit Gott? Was würde Jesus zu mir sagen, wenn er sich mein Leben anguckt? Und ich habe dafür zwei Bilder mitgebracht. Die Leiter, die soll heute so Religiosität symbolisieren, weil Religion macht genau das eigentlich. Religion bildet sich ein, dass durch unser Tun könnten wir zu Gott krabbeln. Wir könnten irgendwie durch das, was wir machen, durch das, was wir denken, durch das, was wir sind, wir könnten erreichen, dass Gott uns toll findet. Religion versucht selber, Gott zufriedenzustellen. Aber die Beziehung mit Gott ist symbolisiert durch das Kreuz, durch das, was Jesus uns vorschlägt, durch das, wo Jesus uns sagt, das ist Gottes Herz. Ich zeige euch, wer der Vater im Himmel ist. Und ich möchte diese beiden heute gegenüberstellen. Und das Erste, was wir sehen in der Story, in der Konfrontation mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, ist, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten dachten, sie wüssten alles über Gott. Sie haben die Tora gelesen, sie wissen Bescheid, sie kennen die Gesetze, sie wissen genau, sie können immer richten, du bist falsch, du bist richtig, du darfst rein, du musst raus. Sie können das beurteilen, weil sie wissen, was Gott denkt. Aber Jesus sagt, nein, was ich möchte, ist, dass ihr Gott kennt. Nicht nur über Gott wisst, sondern Gott kennt. Und ich möchte dich fragen, wie ist das bei dir? Und ich frage mich selber, wie ist das bei mir? Ich bin christlich aufgewachsen, viele von euch auch. Vielleicht warst du in der Sonntagsschule, vielleicht kennst du ganz viele Bibelverse. Vielleicht weißt du, wie man sich in der Kirche zu verhalten hat. Vielleicht weißt du lauter Dinge, die, ja, Gott will scheinbar dies, will scheinbar das nicht. Do's and don'ts, Regeln, was auch immer. Aber meine Frage an dich ist, kennst du Gott? Hast du Gott persönlich erlebt? Weißt du, wie sich das anfühlt, wenn Gott zu dir spricht? Kennst du seine Stimme? Hast du schon mal erlebt, dass Gott dir nahe gekommen ist? Dass du auf einmal, du hast die Bibel vielleicht gelesen und auf einmal merkst du, boah, das ist nicht einfach nur irgendein Wort, nicht irgendein Satz, nicht irgendein Wissen über Gott, sondern auf einmal merkst du, oh, ich spüre Gottes Herz, ich weiß, was er damit meint. Und es kommt mir so nah. Hast du seine Kraft schon mal in deinem Leben erlebt? Das ist das, was Jesus sagt. Jesus sagt, es reicht nicht, irgendwas zu wissen über Gott, sondern ich möchte euch einladen, Gott zu kennen. Und ich habe eine Story für euch mitgebracht von einer aus unserer Kirche, von der Theano aus Dortmund. Die ist griechisch-orthodox aufgewachsen, sehr streng und religiös. Und es gab einen Punkt in ihrem Leben, wo sie Gott persönlich getroffen hat. Hört euch das an.
Vor 3 Jahren mit Schmerzen saß ich auf der Couch und war bei diversen Ärzten und keiner konnte mir so richtig helfen. Und dann hatte ich in der Bibel gelesen, also ich bin christlich aufgewachsen und groß geworden und schon immer gläubig gewesen. Und dann habe ich in der Bibel gelesen, Jesus hat hier geheilt, Jesus hat da geheilt, Jesus hat dort geheilt. Und dann dachte ich mir, Jesus, habe ich sie noch aus dem Fenster geguckt? Schade, dass ich nicht zu deiner Zeit gelebt habe, dann hätte ich auch nur dein Gewand anfassen müssen und du hättest mich geheilt. Dann habe ich so überlegt, ich weiß, dass du heute noch heilst, aber wie? Ja, dann habe ich dann das Buch zugeklappt und war dann so mit meinem Schmerz. 2 Wochen später sagte meine Mutter, ja, wir haben jetzt hier eine Freundin, die betet und dann gehen Schmerzen weg und das macht sie mit jemandem zusammen und die haben total Erfolg und das machen die alles mit Jesus. Und dann habe ich dann gefragt, wow, könnt ihr auch für mich beten? Und ja, so war es dann auch. Dann wurde 3 Stunden insgesamt für mich gebetet und Beinlänge ausgeglichen und Rücken begradigt. Und ich habe das alles auch am Körper richtig gespürt. Und nächsten Tag bin ich dann nach Hause gegangen und auf der Couch saß ich. Dann bin ich aufgestanden und dachte mir, wo sind denn die Schmerzen hin? Ich kann mich komplett frei bewegen. Und da war ich so überrascht von und überwältigt. Auch dachte ich, was ist denn gestern passiert mit dem Gebet? Krass, was war das? Und dann habe ich mich auf der Couch hingesetzt und dachte, was war das nochmal? Also was ist da gestern passiert? Dann sehe ich die Bibel auf meinem Tisch. Und dann ist mir eingefallen, vor 2 Wochen, dass ich Jesus gefragt habe, wie heilst du heute? Ja, und dann habe ich so eine richtige Offenbarung bekommen. Jesus benutzt uns Menschen, so wie die Apostel damals. Und wenn man in seinem Namen betet, kommt die Heilung, so wie es in der Bibel steht. Und das ist mir dann, also, da ist mir weg, weiß ich nicht, aber das fand ich so grandios und wusste, ach, jetzt verstehe ich, wie du tickst, Jesus. Ne? Menschen beten in deinem Namen und du tust dann die Wunder. Und da war ich total überwältigt und da ist so ein richtiger Knoten geplatzt und dann konnte ich eine richtige Beziehung zu Jesus aufbauen, zu dem Heiligen Geist. Und ich kann euch nur ermutigen, Jesus lebt und er tut nach wie vor noch seine Wunder, so wie damals. Und ich bin einfach nur glücklich, dass er mich von meinen ganzen Schmerzen komplett geheilt hat. Das Ganze ist jetzt 3 Jahre her. Ja, Halleluja und preis den Herrn, kann ich nur sagen.
Ja, mein Name ist Theane und...
Und sie liebt Jesus. Applaus für Jesus. Sehr, so ein Wunder getan hat bei Theane. Ist richtig Hammer. Theane hat mir auch persönlich erzählt, sie war vorher, das war so eine Religion für sie. Und in dem Moment auf einmal hat es total geschiftet und sie hat gemerkt, Gott hat wirklich Kraft. Gott hat Kraft. Und genau das ist mein 2. Punkt, dass Jesus sagt, ich habe Kraft für euch. Ich möchte, dass ihr meine Kraft kennenlernt. Ich möchte, dass ihr wisst, wie ich handle. Nicht nur, dass ihr mein Wort lest oder meine Taten tut, sondern dass ihr erlebt, dass ich real bin, dass ich Kraft habe. Aber was Religion oft macht, ist Religion versucht zu kontrollieren. Religion will lieber Kontrolle. Und ich glaube manchmal, für manche von euch ist es bestimmt auch hart, so ein Zeugnis zu hören von Theane. Weil manchmal erleben wir, dass Gott eben nicht heilt. Und manchmal erleben wir, dass Gott irgendwie Dinge nicht so tut, wie wir das gerne hätten. Und dann würden wir manchmal gerne sagen, dann sei still mit deiner Heilungsgeschichte. Ich bleibe einfach lieber bei den Sachen, die ich weiß über Gott. Ich möchte das gar nicht wissen, dass Gott irgendwie für manche Wunder tut, weil das tut mir weh, weil er es für mich vielleicht nicht gemacht hat. Und das Krasse ist, wenn wir das Neue Testament lesen, die Story mit Jesus und den Schriftgelehrten, dann waren es genau die Wunder, die Heilungen, die die Schriftgelehrten so auf die Palme gebracht haben. Genau das waren die Sachen, wo sie gedacht haben, dieser Typ ist gefährlich. Wirklich, ihr könnt zum Beispiel lesen Matthäus 12, da steht, dann befahl Jesus dem Mann, streck deine Hand aus. Der Mann streckte die Hand aus und sie war wieder heil wie die andere. Die Pharisäer jedoch fassten, als sie die Synagoge verließen, den Plan, Jesus zu beseitigen. Weil Jesus geheilt hat? Hä? Warum? Jesus hat ein Wunder getan und sie wurden stinkesauer. Warum? Weil Jesus gefährlich wurde. Kraft ist unkontrollierbar. Wunder sind nicht, die kann man nicht ein Geld in den Automaten schmeißen und kommen Wunder unten raus. Ich kann Gottes Kraft nicht kontrollieren. Gott ist unberechenbar. Wenn ich wirklich davon ausgehe, dass Gott in meinem Leben etwas tut, dann bringt mich das erstmal, macht mich das vielleicht ein bisschen nervös. Und ich glaube, manchmal ist Religion auch was gibt uns Sicherheit. Wir wissen, okay, tu dies, dann kommt das raus, folge diesen Geboten und dann, Gott ist so dein nettes Maskottchen, dann wird er dich schon schützen, dann wird er dich schon segnen. Ist ganz gut, wenn wir so ein bisschen wissen, was zu tun ist, damit Gott uns mag. Dann bleiben wir lieber dabei und stellen uns auf diese sichere Seite und haben ein bisschen so, Gott, ne, du musst ja, dadurch, dass ich jetzt alles richtig gemacht habe, musst du ja für mich sein. Und wir versuchen, die Kontrolle zu bewahren. Aber wehe, es wird ein bisschen zu ungemütlich. Wehe, Gott möchte irgendwas von mir, was mich aus meiner Komfortzone rausholen könnte. Wehe, Gott bringt mich irgendwie aus der Ruhe. Wehe, Gott konfrontiert mich mit meiner Schuld. Was? Wehe, Gott deckt irgendwas auf in meinem Leben. Wehe, Gott sagt mir, weißt du was, mach etwas, wofür die Finanzen noch gar nicht da sind. Das ist aber gefährlich jetzt, Jesus. Wehe Gott, bitte, verlang nicht von mir, dass ich glaube, dass ein Wunder passiert, wovon ich vielleicht auch enttäuscht werden könnte. Bitte, bring mich nicht aus der Ruhe. Lass mich schön gemütlich meine Religion leben und wissen, was passiert. Aber bitte verlang nicht von mir, dass ich irgendwie an deine Kraft glaube. Ich glaube, manchmal ist es leichter und sicherer, religiös zu sein, als wirklich davon auszugehen, dass Gott real ist. Auch im Lobpreis. Es ist ganz schön, wenn wir ein paar Liedchen singen. Aber erwartest du, dass Gott echt da ist in dem Moment und was verändert in deinem Leben? Ich möchte so gerne einfach, dass Gott immer wieder mein Herz aufrütteln darf und er mir immer wieder zeigen darf, was für eine Kraft er hat. Aber meistens tut er das eben nicht, bevor ich nicht gesagt habe, okay, ich gehe auf dem Wasser. Und wenn deine Kraft nicht kommt, dann habe ich ein Problem. Jesus lädt uns immer wieder ein, zu sagen, hey, möchtest du mit mir erleben, was es bedeutet, dass ich Wunder tun kann, dass meine Kraft real ist. Gott hat Kraft und er konfrontiert die Kontrolle und er konfrontiert diese Angst davor, die Kontrolle zu verlieren bei den Schriftgelehrten und Pharisäern ganz extrem. Denn er hat nicht nur geheilt, sondern es gab einen Punkt, wo er so heftig wirkte, dass die Pharisäer danach gedacht haben, okay, jetzt ist Schluss, wir müssen hier einschreiten. Und das war, als Jesus seinen Freund Lazarus von den Toten erweckte. Das Verrückte ist, man würde ja eigentlich denken, er hat das gemacht und jeder würde jetzt ihm nachrennen. Und jeder würde sagen, jetzt glaube ich an Gott, er hat einen Toten zum Leben erweckt. Wer kann das schon? Aber hier steht tatsächlich in Johannes 11, Vers 25, viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, die waren ganz christlich und fromm und haben getröstet, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, das er an Lazarus tat. Einige aber gingen zu den Pharisäern und berichteten ihnen, was Jesus getan hatte. Die führenden Priester und Pharisäer beriefen daraufhin eine Sitzung des Hohen Rats ein. Was sollen wir machen, sagten sie. Dieser Mann tut viele aufsehenerregende Dinge. Wenn wir ihn so weitermachen lassen, glauben am Ende alle an ihn. Dann werden die Römer kommen und weder von unserem Tempel noch von unserer Nation etwas übrig lassen. An jenem Tag fassten die führenden Männer des jüdischen Volkes endgültig den Beschluss, Jesus zu töten. Weil er einen Toten vom Leben auferweckt hat. Das wurde ihnen zu wild. Sie hatten richtig Schiss, die Kontrolle zu verlieren. Dass Jesus alle an sich reißen würde, dass alle an Jesus glauben würden. Und ich glaube auch, da ist was Satanisches dahinter. Aber ich glaube, manchmal fordert Gottes Kraft unser Kontrollbedürfnis auch extrem heraus. Und diese Leute hatten Angst, die Kontrolle zu verlieren. So sehr, dass sie sogar ihre eigenen Werte völlig über den Haufen warfen. Denn, und da sind wir wieder bei Matthäus 26, sie holten Jesus vor den Hohen Rat und holten alle möglichen Leute dazu, die falsche Zeugenaussagen treffen sollten gegen Jesus. Obwohl in den 10 Geboten steht, du sollst kein falsches Zeugnis geben. Aber egal, haben sie trotzdem gemacht. Matthäus 26 sind wir wieder in der Geschichte, wie Jesus vor dem Hohen Rat steht, vor seiner Kreuzigung. Die führenden Priester und der gesamte Hohe Rat suchten nun nach einer falschen Zeugenaussage gegen Jesus, die es rechtfertigen würde, ihn zum Tod zu verurteilen. Doch sie konnten nichts finden, obwohl viele falsche Zeugen gegen ihn aussagten. Schließlich traten 2 Männer vor und erklärten, dieser Mensch hat behauptet, ich kann den Tempel Gottes niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Der hohe Priester erhob sich und fragte Jesus, hast du darauf nichts zu sagen? Wie stellst du dich zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen? Aber Jesus schwieg. Jesus wird angeklagt und Jesus weiß, er wird verurteilt werden. Jesus weiß, was passieren wird, aber Jesus hat keine Angst, die Kontrolle zu verlieren. Jesus hat keine Angst, sondern Jesus weiß, dass er die Kraft und die Autorität hätte, allen Engeln Bescheid zu sagen, hol mich hier raus, die würden sofort kommen und ihn frei befreien. Aber Jesus weiß, dass er genau an diesem Ort sein muss. Genau da muss er sein. Genau hier muss er stehen. Und er weiß, er hat im Garten Gethsemane seine Angst losgelassen. Und er hat im Garten Gethsemane seine Kontrolle losgelassen, hat gesagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille, Gott. Und genau das ist das, was passiert, wenn wir von Gott, von Religiosität befreit werden und zu einer echten Beziehung kommen. Dass wir anfangen zu vertrauen, Gott, es geht nicht darum, dass mein Wille passiert, dass ich ein sicheres, geordnetes Leben habe, sondern es geht darum, dass dein Wille in meinem Leben passiert. Das ist, was eine wahre, lebendige Beziehung zu Jesus ausmacht. Das Erstaunliche ist, dass Gott sogar vorher versucht hat, dem Kaiaphas, dem hohen Priester, zu offenbaren, was er wirklich vorhat. Und diese Stelle habe ich tatsächlich zum ersten Mal irgendwie bewusst gelesen in der Bibel, als ich mich vorbereitet habe. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Aber hier steht in Johannes 11, Vers 49, einer von ihnen, ein gewisser Kaiaphas, der in jenem Jahr Hohepriester war, sagte, begreift ihr denn überhaupt nichts? Habt ihr euch nie überlegt, dass es in eurem Interesse ist, wenn ein Mensch für das Volk stirbt und nicht das ganze Volk umkommt? Kaiaphas sagte das nicht aus sich selbst heraus. Er redete aus prophetischer Eingebung. weil er in jenem Jahr Hohepriester war und sagte voraus, dass Jesus für das jüdische Volk sterben würde. Jesus starb allerdings nicht nur für das jüdische Volk, sondern auch, um die über die ganze Welt zerstreuten Kinder Gottes zusammenzuführen und eins zu machen. Ist krass, oder? Kaiaphas hat ausgesprochen, Jesus muss sterben, damit das ganze Volk gerettet wird. Ich glaube, dass er dachte in seinem religiösen Denken, wir töten lieber diesen Unruhestifter, damit der Aufruhr nicht noch krasser wird. Aber der Satz, den er gesagt hat, der war wahr. Und der war von Gott. Denn es war genau das, was Gott vorhatte. Gott hatte vor, dass durch den Tod eines Menschen die gesamte Menschheit die Möglichkeit hat, wieder neu zu Gott zu kommen. Religion sagt uns immer, du musst selber dafür sorgen, dass du irgendwie im Grünen mit Gott bist. Du musst Leistung bringen. Du musst dich anstrengen. Du musst hier Gebote erfüllen. Du musst Regeln einhalten. Du musst schön dienen. Du musst das und das geben. Du musst das und das tun. Kletter schön diese Leiter rauf. Und vielleicht kommst du, wenn du stirbst, dann in den Himmel. Gucken wir mal. Wenn die Waage mit den guten Taten ein bisschen mehr wiegt als die mit den bösen Taten, dann lässt Gott dich bestimmt in den Himmel. Also streng dich gut an, kletter hier hoch. Du hast es ja in der Hand, du kannst hier Entscheidungen treffen. Das ist das, was Religion uns sagt. Aber was Jesus sagt, ist radikal. Jesus will nicht Leistung. Jesus will uns einfach zeigen, was Gottes Herz für dich ist. Und das ist Liebe. Weil Jesus genau weiß, kein Mensch kann es schaffen, auf so einer dummen religiösen Leiter in den Himmel zu krabbeln, durch eigene Anstrengung. Römer 3, Vers 23 sagt, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist ein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Und in Johannes 3, Vers 16 steht, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Religion sagt, du musst dich anstrengen. Ist richtig anstrengend. Versuch dich zu bemühen, versuch alles richtig zu machen. Aber Jesus sagt, hey, ich komme zu dir. Ich komme die Leiter runtergekrabbelt. Ich komme vom Himmel runter, um dir zu helfen, um dich hochzuheben. Ich zeig dir, was Gottes Herz ist für dich. Ich zeig dir seine Kraft und ich zeig dir, wie sehr ich dich liebe. Und dieses Herz hat Jesus schon geteilt, als er auf der Welt war und hat immer wieder Menschen geheilt und ihnen gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und das hat die Pharisäer und Schriftgelehrten so auf die Palme gebracht, weil sie genau wussten, nur Gott darf das machen. Nur Gott kann Sünden vergeben. Wie kannst du das machen, Jesus? Aber Jesus hat gesagt, genau das, genau der bin ich. Und das ist genau die Frage, um die es dann am Schluss ging. Wer ist Jesus? Mit welcher Autorität kann Jesus Sünden vergeben? Und Jesus steht dann am Ende vor Kaiaphas, vor dem Hohen Rat. Und diese Frage hängt in der Luft. Jesus, wer bist du? Wer denkst du, wer du bist? Was denkst du, mit welcher Autorität kannst du heilen? Mit welcher Autorität kannst du Sünden vergeben? Wer bist du? Wer denkst du, dass du bist? Matthäus 26, da sagte der Hohepriester zu ihm, ich nehme dich vor dem lebendigen Gott unter Eid, wird ernst. Sag uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Du selbst hast es ausgesprochen, erwiderte Jesus. Und ich sage euch, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen sehen. Und ihr werdet sehen, wie er auf den Wolken des Himmels kommt. Und die Schriftgelehrten wussten genau, für uns ist dieser Satz so, wer kommt auf den Wolken? Der Menschensohn? Die Schriftgelehrten wussten genau, worum es hier geht. Jesus zitiert eine Stelle aus dem Alten Testament, aus Daniel, wo der verheißene Messias angekündigt wird. Und hier wird schon verheißen, dass eines Tages vom Himmel runter ein Mensch kommen wird, der kein reiner Mensch ist, sondern Mensch und Gott zugleich, der das Volk versöhnen wird. Und der Pharisäer und die Schriftgelehrten zerreißen sich die Klamotten. Da zerriss der Hohepriester vor Empörung sein Gewand und rief, das ist Gotteslästerung. Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt ja selbst gehört, wie er Gott gelästert hat. Was ist eure Meinung? Er muss sterben, antworteten sie. Das ganze Volk schrie, er muss sterben. Dann spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige gaben ihm Ohrfeigen und sagten, Messias, du bist doch ein Prophet, sag uns, wer hat dich geschlagen? Jesus steht da und es geht am Ende genau darum, wer bist du? Ist das die Wahrheit, dass Gott vom Himmel runterkommt, um uns so einzuladen, in seine Gegenwart zu kommen? Oder bleiben wir doch lieber bei unserer Religionsleiter und halten uns daran fest, das haben wir schön in der Hand und unter Kontrolle? Und ich möchte dir diese Frage stellen. Wer ist Jesus für dich? Ist Jesus irgendwie jemand, der dir schöne moralische Vorschläge macht, wie du dich zu verhalten hast? Ist Jesus irgendwie nett, ein guter Mensch, ein Vorbild? Oder darf Jesus das sein, was er sagt, dass er ist? Gott, der vom Himmel auf die Erde kam, der dich einlädt, an sein Herz zu kommen. Und er sagt, hey, ich möchte dein Gott sein. Ich möchte dein Herr sein. Ich möchte dir Gottes Herz offenbaren. Weißt du, Gott liebt dich so sehr. Und vielleicht hast du das schon tausendmal gehört. Ich möchte, dass du das ganz genau dir auf der Zunge zergehen lässt. Gott liebt dich. Und ich möchte dir das einfach anhand dieser vier Symbolen nochmal erklären, was Jesus getan hat. Gott liebt dich. Es ist Gottes Herz, dass du dich nicht anstrengen musst, diese Leiter hochzukrabbeln, sondern es ist Gottes Herz, dir einfach zu zeigen, wer er ist. Gott liebt dich. Aber wenn du das nicht glauben kannst, wenn du Lügen in deinem Kopf hast, wenn du immer noch in Religion gefangen bist, dann lebst du getrennt von Gott. Deine Schuld und deine Arroganz zu denken, du kannst dich selber retten, trennt dich von Gott. Dass du denkst, du brauchst Jesus nicht, weil du schon gut genug bist. Das sagen so viele. Ich bin doch ein guter Mensch, wieso brauche ich Jesus? Du bist ein guter Mensch, aber du kommst vielleicht bis hier. Aber Gott ist, du kommst nicht dran. Und Jesus sagt, hey, du kommst nur dran, wenn du mir vertraust, wenn ich dich hochheben darf. Und er sagt, ich hänge mich ans Kreuz, ich baue diese Verbindung zwischen dir und Gott, ich bring den Himmel auf die Erde. Du schaffst das nicht, in den Himmel zu krabbeln, niemals, egal wie gut du bist. Aber Jesus bringt den Himmel auf die Erde. Und die Frage ist, nimmst du das an? Auf welche Seite stellst du dich? Stellst du dich auf die Seite derer, die Jesus ins Gesicht gespuckt haben und sagt, ach, wenn das stimmt, dann beweis doch mal. Oder wenn du all diese Sachen siehst, die Jesus tut und getan hat, gehst du dann auf die Knie und sagst, okay, ich nehme das an. Ich nehme das an für mich. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist mein Gott. Und du fängst an, eine ganz persönliche Beziehung zu Jesus aufzubauen. Und ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam aufstehen. Und ich möchte euch herausfordern, wenn du bisher dachtest, du bist gut genug, du bist ein netter Mensch, du machst gar nicht so schlimme Sachen, geht schon. Du schaffst das schon alleine, wenn das ist, was du dachtest bisher. Ich brauche Jesus nicht, ich bin doch ganz gut. Dann möchte ich dich herausfordern, deine Religiosität loszulassen und dich zu öffnen für den lebendigen Gott in deinem Leben. Und wenn hier heute Morgen jemand ist, der sagt, ich möchte diesem Jesus mein Leben geben, ich möchte ihm neu vertrauen, dann möchte ich dich herausfordern, dass du einfach, um deinen inneren Schweinehund vielleicht zu überwinden, um das als deutliches Zeichen vor dir selbst und dem Himmel klar zu machen, ich möchte dich einladen, dass du deine Hand hebst und sagst, ja Jesus, ich will dir vertrauen. Ich mache heute einen Schritt weg von Religion und ich will diese lebendige Beziehung mit dir. Wenn du das heute Morgen bist, heb deine Hand und sag, ich nehme deine Liebe an. Vater, ich danke dir. dass du diese Menschen hier siehst heute Morgen, die sagen, ich, Religion reicht mir nicht mehr, meine eigenen Taten reichen mir nicht mehr, ich will dir vertrauen. Und ich bete jetzt im Namen von Jesus Christus, dass sie eine ganz persönliche Offenbarung von dir bekommen, dass du zu ihnen sprichst, dass du ihrem Herzen zeigst, wer du bist, dass in ihrem Leben eine Lawine der Kraft losgetreten wird, dass sie deine Kraft ganz persönlich erleben. Und dass sie eine Offenbarung, dass ihr Herz eine Offenbarung bekommt von deiner Liebe. Vater, lass uns keine religiöse Kirche sein, sondern lass uns eine Kirche sein, die dich persönlich kennt. Wir wollen an deinem Kreuz leben und verstehen, was du dort für uns getan hast. Und wir preisen dich dafür. Wir danken dir. Wir danken dir dafür. Und wir nehmen deine Gnade, deine Liebe an für uns.
Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns einfach an info@kirchenpott.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen, zum Beispiel in unseren Sonntagsgottesdiensten. Für diese und alle weiteren Infos zum Leben in unserer Kirche besuche unsere Website kirchenpott.de oder folge uns auf Instagram. Dir eine gesegnete Woche.